Es ist wie eine kleine Firma, das sagen sie auch selber. Also die haben einen Plan mit Personen, die ihnen helfen. Es sind glaube ich 17 im Moment, die wirklich rund um die Uhr Schichten haben.
Dies ist der Fall. Ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackung. Ein Mann erkrankt an multipler Sklerose. Eine riesige finanzielle Herausforderung. Vor 25 Jahren ist der Urs Diethelm erkrankt an multipler Sklerose. Und Jasmin Helbling, du hast in deinem Artikel ihm sein Schicksal beschrieben. Jetzt, wenn wir das mal aufrollen. Wer ist der Urs Diethelm denn gewesen, bevor er krank geworden ist?
Der Urs Diethelm ist 1960 geboren in einem Vorort von Basel und hat als Jugendlicher die Lehre gemacht zum Zimmermann, später eine Weiterbildung zum Bauführer und war sehr happy in diesem Job. Er war politisch sehr aktiv, hat demonstriert gegen AKWs, pro Palästina. Und ja, war eigentlich ganz normaler Mann, sportlich, hat das Leben genossen.
Richtig aktives Leben und eine Beziehung hat er auch gehabt.
Ja, und zwar hat er schon recht früh Birgit Althaler kennengelernt. Das war 1988 und die beiden hatten gemeinsame Interessen gehabt. Sie waren beide sehr politisch, haben sich engagiert, sind viel am Reisen, haben sogar eine Weile in Bethlehem gelebt. Und sie war auch bei unserem Gespräch mit dabei, weil sie ihren Mann heute stark unterstützt und bei ihr so ein bisschen die organisatorischen Fäden zusammenlaufen.
Ist der Urs Diethelm, der ist auch schon vor einem guten Moment erkrankt.
25 Jahre, ja.
Das ist recht viel. Wie alt ist er denn dort gewesen?
Dort war er 40, das war im Jahr 2000. Und er hat mir das recht eindrücklich erzählt, dass er in Bern an einer Sitzung war, eben als Bauführer. Und während dieser Sitzung hat er gemerkt, irgendetwas stimmt mit seinen Beinen nicht mehr. Ich glaube, es hat schon vorher Anzeichen gegeben, aber dort war er wirklich nicht mehr gut gewesen. Nach der Sitzung hat er so schnell wie möglich am Bahnhof wollen und auf dem Weg am Bahnhof sind ihm die Beine einfach weg. Gebrochen. Er hat gesagt, er hat torkelt, er hat sich festheben und ist dann direkt ins Spital gefahren.
Wie war der weitere Krankheitsverlauf? Das sind 25 Jahre, das ist eine Strecke. Wie ist es dann weitergegangen?
Er hat seine Diagnose sehr schnell bekommen. Also es war ein klarer Fall gewesen, dass er Multiple Sklerose hat und eben der Progredientverlauf, sagt man dem. Also es wird laufend schlimmer. Beim anderen Verlauf hat man ja wie so Phasen, wo es mal wieder besser, mal schlechter läuft. Bei ihm ist es so, wenn es mal schlecht läuft, dann bessert es nicht mehr. Er hat am Anfang Gangstörungen gehabt, Muskelschwäche, Taubheit, Kribbeln in den Beinen und hat enorm gegen das angekämpft, also er nicht will krank sein. Seine Frau hat mir auch erzählt, er hat sich sehr gegen den Rollstuhl gewehrt, also er hat versucht zu laufen, solange es irgendwie geht, auch wenn er hat müssen torkeln. Und er hat das so erklärt, dass er das Gefühl hatte, sobald er mal in dem Rollstuhl drin sitzt, kommt er dort nie mehr raus. Und so war es dann auch gewesen. Also er hat schnell einen Rollstuhl gebraucht, ist aber gleich noch relativ flexibel gewesen mit dem. Also es ist ein aktiver Rollstuhl gewesen, viel unterwegs gewesen, sind auch zusammen noch in den Bergen gewesen, sind gereist, zum Beispiel nach Berlin. Also man kann sagen, so in den ersten 15 oder vielleicht sogar 20 Jahren ist es ihm den Umständen entsprechend okay gegangen.
Also es ist auch jemand, der sich nicht so leicht in sein Schicksal ergeben hat in dem Fall oder daran doch dagegen angekämpft hat. Halt auch.
Er hat gesagt, dass er immer eine Weile braucht, bis er sich wieder abgefunden hat damit. Scheiße, jetzt kann ich das nehmen, weil es ist schon viel weggebrochen. Also es sind Hobbys, es ist sein Job. Ich habe vorhin gesagt, er war Bauführer. Hat das mega gern gemacht. Er hat mir erzählt, er ist am Anfang noch mit dem Rollstuhl auf den Bau gegangen, hat wollte seinen Job weitermachen, aber dort ist er auch einfach anders angeschaut worden. Also er ist glaube auch gefragt worden, wo jetzt der Bauführer ist oder was er da mache. Also man hat ihm das gar nicht mehr zutraut. Ja, mit so Sachen muss man sich zuerst mal abfinden, aber er hat das gemacht und ich habe ihn auch als sehr positiven Mensch erlebt, wo immer wieder eine Lösung gesucht hat.
Und wie lebt er dann heute, also nach 25 Jahren Erkrankung?
Ja, in den letzten 5 Jahren, eigentlich so ein bisschen nach Corona, ist es immer schlimmer geworden, also recht steil bergab gegangen. Er hat mir gezeigt, er kann die eine Hand, ich glaube, es ist die linke, noch ein bisschen bewegen. Also die Finger, die kann er wie so spreizen. Und wenn man seine Hand oder seinen Arm auf dem Rollstuhl, auf dem Elektrorollstuhl positioniert, dann kann er den steuern. Aber er braucht jemanden, der ihm hilft, das zu machen. Die andere Körperhälfte ist gar nicht mehr beweglich, auch seine Beine nicht. Also den Kopf kann er natürlich bewegen, er kann reden, aber er ist sehr eingeschränkt.
Aber er lebt noch daheim.
Ja, ja, das ist ihm sehr wichtig. Das gehört zu dieser Flexibilität dazu, die er nicht will aufgeben will. Und er und seine Frau, die haben sich auch eingerichtet dementsprechend. Also es war noch krass zu sehen für mich. Die haben, es ist wie eine kleine Firma, das sagen sie auch selber. Also die haben einen Plan mit Personen, die ihnen helfen. Assistenzpersonen, es sind glaube 17 im Moment, die wirklich rund um die Uhr Schichten haben, kommen, gehen, erkennt alle persönlich, aber die müssen ihn eigentlich bei allem unterstützen. Also es ist schon nur in der Nacht, er kann nicht einfach einschlafen, am nächsten Morgen wieder aufwachen, er muss mehrmals abhusten, weil er hat viel Schleim auf den Bronchien, das kann er nicht selbstständig machen, er braucht Hilfe beim Abhusten, er braucht Hilfe, wenn er sich auf die andere Seite will drehen, wenn ihm jemand das Fenster muss auftun in der Nacht. Ja.
Es klingt recht aufwendig. Wie geht denn das finanziell? Es sind 17 Leute, eine kleine Firma, die sich um den Patienten kümmert.
Ja, das ist eben die grosse Frage, wie das geht, weil das kostet natürlich sehr viel. Ich kann auch Zahlen sagen, muss schnell nachschauen. 200'000 Franken sind es letztes Jahr gewesen, wo die Pflege gekostet hat und die Hälfte von dem hat das Paar selber müssen zahlen. Und das ist noch nicht mal alles. Es kommt noch dazu, dass die Abklärungen, also wer was zahlen muss, was wird einem vergütet, das ist unglaublich kompliziert. Gerade für Menschen mit Einschränkungen und ohne Unterstützung, das sagt zum Beispiel auch Inclusion Handicap, also dass da viel falsch läuft. Betroffene werden zu wenig begleitet. Und eben, wo sie mal herausgefunden haben, wer für was zuständig ist, ist es auch nicht besser geworden. Weil es ist so, dass neben der IV-Rente, die hat er, hat volle IV-Rente, hat er noch Anspruch auf Hilflosenentschädigung und Assistenzbeiträge. Die sollen eigentlich garantieren, dass er möglichst selbstständig kann leben daheim. Und die sind ihm zwar bewilligt worden, aber da gibt es einen Maximalbetrag. Also da wird nicht einfach alles gezahlt, was er braucht. Und der Maximalbetrag ist 2023 schon im Oktober aufgebraucht gewesen und 2024 im Juli. Also es wird immer teurer und
ja.
Ja, er muss immer mehr selber zahlen.
Eben, also die Frage rüber, gibt es auch genügt das? Es genügt nicht.
Es genügt nicht, bei weitem nicht.
Und Ergänzungsleistungen?
Ja, das wäre eigentlich die Lösung, oder? Wenn das nicht langt, sollten die aushelfen. Und er hat auch einen Antrag gestellt, der ist aber 2024 abgelehnt worden. Und der Grund ist der gewesen, dass zu viel Vermögen rum ist. Also es wird ja alles immer geprüft. Und bei ihm ist es eben so gewesen, dass er noch Geld geschenkt bekommen hat von seinen Eltern, einen Erbvorbezug, eben wegen dieser schwierigen Situation. Und das hat man ihm dann eigentlich auch wieder negativ, also zu Lasten gelegt. Er hat versucht, die Geldnot irgendwie zu lösen und dann hat es geheißen, ja, du hast ja da etwas auf dem Konto, das brauchst du zuerst auf.
Jetzt stellt man sich vor, dass das wahnsinnig viel Papierarbeit bedeutet. Also um bei allen den Stellen, die zuständig wären, überhaupt um Geld anzufragen und so weiter und so fort.
Das ist so. Und da ist jetzt vor allem Birgit Althaler die zuständig gewesen. Also sie hat das in den letzten Jahren extrem übernommen, alle die Belege einreichen. Also nicht mal nur für ihren Partner, sondern eben auch für die 17 Assistenzpersonen. Also da muss man auch alles belegen können, der IV. Und sie hat jetzt wieder einen Antrag eingereicht auf, ich muss gerade schnell schauen, wie das heisst, behinderungs- und krankheitsbedingte Mehrkosten. Also es sind auch immer so umständliche Begriffe, man muss das zuerst mal verstehen und für das hat sie 300 Belege müssen einreichen. Da würde es um 80'000 Franken gehen, die da übernommen werden würden. Da hat sie jetzt aber auch noch keine Antwort bekommen.
Jetzt gibt es eine Frage, die sich mir sofort aufdrängt. Also offensichtlich ist der Mann schwer krank und sehr hilfsbedürftig. Wäre es nicht einfacher in einem spezialisierten Heim zu leben als zu Hause?
Das ist eine berechtigte Frage, die sich wahrscheinlich auch viele stellen. In seinem Fall ist es aber eben so, das habe ich vorher schon schnell gesagt, die haben sich eingerichtet. Sie haben zum Beispiel auch das Haus umgebaut in den letzten Jahren, in mehreren Etappen, dass er wirklich in den zweiten Stock hoch kann mit dem Lift. sie haben das ganze System aufgebaut mit den Assistenzpersonen. Und in einem Heim ist es aber nicht so, dass man 24 Stunden lang einfach betreut wird.
Auch weniger persönlich sowieso, klar.
Genau, genau. Und es gibt zwar Personen, die die Betreuung können leisten, aber die sind nicht rund um die Uhr da für einen Patient oder einen Bewohner. Also bei ihm ist es zum Beispiel so gewesen, auch wenn er mal im Spital hat müssen sein für ein paar Tage, hat er immer noch eine Assistenzperson müssen mitnehmen, wo die Sachen erledigt haben, wo jetzt halt keine Pflegefachfrau oder wer auch immer hat können machen. Also würde eigentlich doppelt zahlen fürs Heim und noch für die individuelle Betreuung.
Aber im Prinzip ist es schon so, dass die behinderte oder kranke Person selber wählen kann, wo sie leben will.
Das sollte so sein. Das wäre eigentlich so gedacht, aber in der Realität sieht es ein bisschen komplizierter aus.
Norina Meier vom juristischen Beratungsdienst vom Beobachter. Da haben wir einen Fall, wo offenbar ganz verschieden und kompliziert geregelt ist. Wie sieht denn das aus?
Ja, wir haben zwar die Schweizer Bundesverfassung und die sagt, dass niemand darf diskriminiert werden und dass Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen zu beseitigen sind. Verantwortlich für die konkrete Umsetzung sind aber die Kantone. Mhm. Und darum gibt es schweizweit keine einheitliche Regelung.
Mhm, das heisst, dass jeder Kanton halt seine eigene Regelung findet. Und jetzt gibt es aber eine Initiative, die da Abhilfe schaffen soll.
Ja, die Inklusionsinitiative, die will eigentlich die Bundesverfassung anpassen und so die Rechte von Menschen mit Behinderungen stärken. Mhm. Ein Hauptanliegen von dieser Initiative ist es, dass man eben den Wohnort frei kann wählen und die Wohnform, weil heute sind einfach viele Unterstützungsgelder an Heimplätze gebunden.
Mhm. Und dann ist noch die Frage von einem Assistenzbeitrag vom Bund an solche Personen.
Genau, also die Initiative die findet auch, dass die heutigen Assistenzleistungen nicht langen. Mhm. Und die sollen darum ausgebaut werden, sodass eben Menschen mit Behinderungen so viel Assistenz bekommen, dass man wirklich von einer rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung kann reden.
Jetzt, Jasmin, du hast es schon erwähnt vorher, aber trotzdem nochmal, um darauf zurückzukommen. Es ist fast ein bisschen eine unvorstellbare Art, für Menschen ohne Behinderung sich vorzustellen können, wie der Urs Diethelm lebt, mit dieser ganz schweren Erkrankung. Und trotzdem, du hast es vorhin mal so angedeutet, er scheint total an dem Leben zu hängen.
Ja, total. Also es ist halt sein Leben und er geniesst das auch mega. Er hat mir zum Beispiel erzählt, er geht einmal in die Woche an die Uni, an eine Vorlesung, er geht zu politischen Events, aber zu Demonstrationen, zu Lesungen, er geht an Konzerte. Er hat mir erzählt, dass er gerade in der Woche vor unserem Treffen eine Kollegin in Genf besucht hat. Das kann er alles machen. Es ist halt einfach viel aufwendiger als bei uns. Also er muss das wirklich organisieren. Er braucht seine Assistenzpersonen, die mitkommen. Er braucht seine Partnerin, die ihn bei vielem unterstützt. Und trotzdem ist es ein Leben und ein gutes Leben, sagt er. Er lebt gern.
Der Fall, ein Podcast vom Beobachter. Produktion Eric Facon und Carlo Ladi. Nachzulesen ist diese Episode online oder im Heft vom 6. Juni 2025. Und diesen Podcast können Sie abonnieren, wo immer Sie Ihre Podcasts beziehen.